Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
Der Messerterror von Mannheim. Am Freitag attackiert Suleyman A. Islamkritiker Michael Stürzenberger.
Es ist wieder ein brutaler Angriff mit politischem Hintergrund, der am vergangenen Wochenende Deutschland erschüttert. Mitten in Mannheim sticht ein Angreifer unvermittelt auf sein Opfer ein, einen rechten Aktivisten, der lautstark Kritik übt am politischen Islam.
Es war wie Apokalypse, also er starrte auf mich ein. Ich habe versucht, ihn mit den Füßen abzuwehren. Es war wirklich ein Albtraum, absoluter Albtraum.
Das sagt der verletzte Michael Stürzenberger im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Für einen Polizisten, der ihn schützen wollte, kommt die Hilfe zu spät. Er stirbt im Krankenhaus. Seit dem Anschlag wird nicht nur in Deutschland wieder hitzig diskutiert. Darüber, was getan werden kann gegen islamistischen Terror, aber auch über die Frage, wie weit Kritik am Islam gehen darf.
All diesen Angriffen ist natürlich eines gemeinsam. Also manche Leute wollen nicht mehr argumentieren und debattieren, sondern ihre Sichtweise oder ihr Missfallen nur noch mit körperlicher Gewalt ausdrücken. Und das ist natürlich absolut inakzeptabel.
Wir sprechen heute außerdem darüber, wie groß die Bedrohungslage in Österreich aktuell ist und wie gut unsere Polizei auf mögliche Anschläge vorbereitet ist. Birgit Baumann, du berichtest für den Standard aus Berlin, wo uns am vergangenen Wochenende, man muss mittlerweile sagen, schon wieder schreckliche Nachrichten erreicht haben. Dieses Mal aus der eigentlich beschaulichen Stadt Mannheim. Was ist da am vergangenen Freitag passiert?
In der Tat ist das eine Stadt in Baden-Württemberg, die hat rund 309.000 Einwohner und sie ist wirklich eigentlich nicht so oft in den Schlagzeilen. Aber seit dem Freitag spricht also ganz Deutschland leider, muss man sagen, über die Vorfälle dort. Es hat dort am Marktplatz am Freitagnachmittag eine Kundgebung gegeben, der islamkritischen Bewegung in Pax Europa. Das Ganze stand unter dem Motto politischen Islam stoppen. Und dann ist ein 25-jähriger Afghane dazugekommen und hat begonnen, dort auf Menschen wild einzustechen.
Wie viele Menschen wurden da verletzt? Wie geht's denen mittlerweile?
Leider Gottes, es ist wirklich furchtbar, ist ein junger Polizist, ein 29-Jähriger, gestorben. Also der hat sich dazwischen geworfen, wollte den Angreifer abwehren, ist aber von diesem in Kopf und Nacken, also so schwer mit einem Messer getroffen und verletzt worden, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste. Und am Sonntag, später am Nachmittag, hat die Polizei dann mitgeteilt, dass er verstorben ist. Es gibt vier weitere schwer verletzte Männer, deren Identität nicht bekannt ist. Einer, so hört man, ist zeitweise in Lebensgefahr gewesen. Und dann gibt es noch einen fünften, das ist ein relativ bekannter Islamkritiker in Deutschland, der heißt Michael Stürzenberger. Der ist also auch im Spital und hat also von dort raus schon Interviews gegeben.
Es war urplötzlich, dass da ein Mensch auf mich zugestürmt ist und auf mich eingestochen hat.
Und meinte also, dieser Angriff sei völlig aus dem Nichts gekommen. Er sei am Oberarm, am Kopf, in der Brust und am Oberschenkel getroffen worden und habe da einen sehr starken Blutverlust erlitten und es sei auch bei ihm knapp gewesen.
Zumindest ist dieser Michael Stürzenberger auf dem Weg der Besserung. Aber habe ich das richtig verstanden in der ersten Berichterstattung, dass dieser Islamkritiker und seine Veranstaltung das Ziel war dieses afghanischen Angreifers, dass das quasi das Motiv war, diese Islamkritik?
Ja, das hast du richtig gehört, wobei man jetzt zum Motiv wird offiziell noch nichts gesagt. Also man weiß noch nicht, was genau passiert ist, man nimmt es aber an. Also es geht um einen 25-Jährigen aus Afghanistan, der laut Medienberichten im hessischen Heppenheim wohnt und zwei Kinder hat. Er ist, wie gesagt, 25 Jahre alt und soll 2014 nach Deutschland gekommen sein. Bisher gibt es kein Bekennerschreiben oder irgendwas, also das seine Absichten erklärt. Man weiß nur, dass jetzt die Wohnung bereits durchsucht worden ist. Der Mann selbst ist auch verletzt worden und nicht vernehmungsfähig, jetzt mit Stand Montagnachmittag.
Aber das heißt, der ist festgenommen, der ist eingesperrt, der wird jetzt dann verhört und wird weiter ermittelt?
Ja, vermutlich. Also so schnell geht es wahrscheinlich noch nicht, aber er ist jetzt mal in U-Haft beziehungsweise auch noch im Krankenhaus und man muss jetzt erst einmal warten, bis er vernommen werden kann.
Birgit, jetzt hören wir aus Deutschland ja schon seit Wochen und Monaten Nachrichten von Gewalttaten, auch gegen PolitikerInnen auf allen Seiten. Ist der Anschlag, den wir da jetzt gesehen haben, mit diesen anderen Fällen vergleichbar?
Es sind durchweg sehr unterschiedliche Fälle. Also auch der Standard hat natürlich berichtet, dass vor einigen Wochen der sächsische SPD-EU-Kandidat Matthias Ecke beim Aufkleben von Plakaten in Dresden also wirklich brutal zusammengeschlagen worden ist. Man vermutet da einen rechtsextremen Hintergrund. Am gestrigen Sonntag hat es den CDU-Bundestagsabgeordneten Roderich Kiesewetter erwischt. Er ist der Sicherheitsexperte der Fraktion und macht sich also für eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine stark und also er ist als Kriegstreiber beschimpft worden und dann von einem Mann körperlich auch angegangen worden. Es trifft aber auch AfD-Politiker, also zum Beispiel in Sachsen, Mario Kumpf ist einkaufen gegangen und wurde in einem Supermarkt angegriffen. Allen diesen Angriffen ist natürlich eines gemeinsam. Also manche Leute wollen nicht mehr argumentieren und debattieren, sondern ihre Sichtweise oder ihr Missfallen nur noch mit körperlicher Gewalt ausdrücken und das ist natürlich absolut inakzeptabel.
Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück.
Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Im Standard liest man seit 35 Jahren das, was man wissen muss und nicht das, was man glauben soll.
Guten Tag, mein Name ist Robert Diesenreiter. Und genau deshalb weiß ich, warum ich für den Standard arbeite.
Der Standard, der Haltung gewidmet.
Birgit Baumann in Berlin. Dieser Anschlag in Mannheim, der hat im Gegensatz zu vielen anderen nicht einem Politiker gegolten, also zum Beispiel nicht einem Mitglied der AfD, aber wie du schon gesagt hast, einem Aktivisten, der sich mit dem politischen Islam beschäftigt, diesen kritisiert. Ein Thema, das auch von vielen Parteien aufgegriffen wird. Und deshalb muss man wohl davon sprechen, dass es da auch um einen politischen Hintergrund geht in diesem Fall. Aber was heißt denn eigentlich Islamkritik? Was kritisiert dieser Aktivist konkret? Um was geht's da?
Ja, man muss vielleicht da zwei Dinge erklären. Es gibt da einerseits diese Bürgerbewegung Pax Europa. Das ist ein islamkritisch oder manche nennen es auch islamfeindlichen Verein. Der hat seinen Sitz in Krefeld in Nordrhein-Westfalen. Und dieser hat sich also zum Ziel gemacht, vor einer angeblichen Islamisierung Deutschland zu warnen. Da engagiert sich Michael Stürzenberger, das ist ein 59-jähriger Mann aus München und der ist es in Deutschland relativ bekannt. Er hat sich auch mit Unterschriftenkampagnen gegen den Bau von neuen Moscheen gewehrt, etwa in München. Sein Ziel ist also zu warnen vor dem Islam als unter Anführungszeichen totalitäres und totales System. Einige Zeit lang war er vom Bayerischen Verfassungsschutz unter Beobachtung und dieser hat ihm eine unter Anführungszeichen islamfeindliche Agitation vorgeworfen und auch gemeint, also dieser Mann trete dafür ein, dass die Religionsfreiheit für Muslime abgeschafft wird, weil sie für ihn unter Anführungszeichen Menschen zweiter Klasse seien. Und er, das kann man auch vielleicht noch dazu sagen, den Islam generell mit Terrorismus assoziiert.
Wenn man versucht, die Perspektive nachzuvollziehen, dann geht es bei dieser Kritik an politischem Islam vermutlich um Dinge wie diese Rufe nach einem Kalifat, die man auf den Straßen von Hamburg vor kurzem gehört hat, also nach einer islamischen Rechtsordnung und Führung in Deutschland auch. Und dann kann man aber auf die andere Seite der Medaille schauen und hört in den letzten Tagen seit diesem Anschlag zum Beispiel auch Wortmeldungen von der deutschen AfD oder auch von der FPÖ in Österreich, dass es zu solchen Anschlägen wie in Mannheim nicht kommen würde, wenn es eine andere Asylpolitik hier in Europa geben würde. Was bewirken solche Kommentare in dieser aufgeheizten Stimmung gerade?
Ja, ich weiß es nicht recht. Also hat ja auch schon etwas ritualisiert. Das ist ja leider nicht der erste Anschlag, das wissen wir. Es sind verschiedene Sachen schon passiert. Und natürlich war gestern eine der ersten Reaktionen, also die Junge Alternative, das ist die Jugendorganisation der AfD, hat in Mannheim direkt gleich mal eine Kundgebung unter dem Motto abgehalten, ich zitiere, Remigration hätte diese Tat verhindert. Ja, gut, man kennt das, man weiß das, man muss natürlich dann weiterdenken, was heißt das jetzt konkret? Soll man alle Bürger und Bürgerinnen in Deutschland mit muslimischem Hintergrund abschieben? Das wird natürlich nicht ausgesprochen, weder in der AfD noch in der FPÖ. Das bleibt dann sozusagen den anderen überlassen, das vorzudenken. Ob das ein tragfähiger Vorschlag ist, also das bezweifle ich stark. Aber es ist natürlich Anlass für beide Parteien, auf die ihrer Meinung nach und anfangs eine völlig gescheiterte Asylpolitik der Regierungen hinzuweisen.
Zum Stichwort Remigration muss man aber sagen, dass das natürlich aus einem Eck kommt, wo es auch nicht mehr um geltendes Recht geht, sondern um willkürliche Abschiebungen, die da diskutiert werden. Siehst du abseits von diesem Fall tatsächlich eine systematische Gefahr für islamistische Anschläge in Deutschland? Also was denkst du, wie groß dieses Problem ist, vor dem insbesondere die rechten Parteien da jetzt warnen?
Ich halte mich da an das, was die Sicherheitsbehörden sagen, und das ist ziemlich klar. Also im deutschen Innenministerium hat man schon vor einigen Tagen aus anderen Gründen auf eine sogenannte, unter Anführungszeichen, bekannte Bedrohungslage verwiesen. Das heißt, es gibt jetzt nicht wirklich ein ganz konkretes Ziel, dass auch die Bevölkerung informiert wird und sagt, hier müssen wir besonders aufpassen. Aber das bedeutet, man muss schon mit Anschlägen rechnen. Das ist aber nicht wirklich was Neues. Und man spricht dann in Sicherheitskreisen auch so von einem gewissen, unter Anführungszeichen, Grundrauschen. Also man hat das natürlich im Blick. Und dazu kommt, dass ja in wenigen Wochen in Deutschland die Fußball-Europameisterschaft startet. Natürlich ist die Polizei darauf vorbereitet, zumal da ein Ableger der Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat hat also dazu aufgerufen, ja, also nicht ganz klar, aber so etwas verklausuliert, in Stadien in Berlin, München und Dortmund Anschläge durchzuführen. Das wird natürlich sehr ernst genommen und die Sicherheitsbehörden sind da dran. Es wird deutlich mehr Polizeipräsenz geben während diesen Fußballfestspielen. Und ja, die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD hat auch schon angekündigt, dass es Grenzkontrollen geben wird. Und sie sagt aber, man habe nicht nur Islamisten im Blick, sondern auch natürlich Hooligans.
Also auch da die Sicherheitsvorkehrungen dann hoffentlich sehr hoch. Birgit, wenn wir noch auf die politische Ebene kurz schauen, dann passiert dieser Anschlag ganz kurz vor einer wichtigen Wahl, der Europawahl, die am kommenden Wochenende dann offiziell passiert oder zu Ende geht. Denkst du, dass dieser Vorfall in Mannheim und diese ganze aufgeheizte Stimmung rundherum einen Einfluss haben wird auf die Wahl?
Ja, das ist eine spannende Frage. Ich meine, in Deutschland, natürlich möchte man wissen, wie es bei allen Parteien ausgeht, aber besonders im Blick war natürlich in den vergangenen Wochen die AfD, die doch in Umfragen deutlich gesunken ist, weil sie also eine Reihe von Skandalen oder negativen Schlagzeilen vorzuweisen hatte. Man denke nur kurz an den Spitzenkandidaten, den EU-Abgeordneten Maximilian Krah, der hat ja quasi ein Auftrittsverbot von seiner eigenen Partei bekommen, weil er irgendwie in dubiose China-Geschäfte möglicherweise verwickelt ist und weil er zuletzt die SS verharmlost hat. Da ist es doch in den Umfragen ziemlich runtergegangen. Allerdings, ja, man weiß, wofür die AfD steht, man weiß, wie sie jetzt reagiert auf diese Vorgänge in Mannheim. Also es könnte schon sein, dass sie das jetzt wieder Aufwind bringt. Wirklich wissen werden wir es dann am Sonntag.
Birgit Baumann, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal nicht wegen einem Skandal oder zumindest nicht wegen so einer Schreckensmeldung wie in Deutschland wieder hören. Aber vielen Dank dir natürlich für die Einschätzung, wie immer.
Gerne, das wäre mal eine schöne Sache.
Jetzt müssen wir angesichts dieser schrecklichen Nachrichten aber auch noch kurz nach Österreich schauen und wie hier die Gefahrenlage ist. Dafür bist du noch bei uns im Studio, Michael Simoner. Du bist Chef vom Dienst beim Standard und beschäftigst dich auch eingehend mit der Sicherheitslage in Österreich. Wie würdest du denn die Gefahrenlage jetzt angesichts dieses Anschlags in Deutschland hier in Österreich einschätzen aktuell?
Die Gefahrenlage ist seit Monaten eigentlich unverändert und wir können uns da eigentlich auch nur darauf verlassen, was uns irgendwie die offiziellen Stellen des Staatsschutzes sagen. Und die sagen natürlich nach wie vor, dass eine latente Gefahr irgendwie durch radikal-islamistische Anschläge am größten ist, aber betonen eigentlich auch bei jeder Gelegenheit, dass die Gefahr aus dem rechten Lager, aus dem ganz extremen rechten Lager auch nicht zu vernachlässigen ist.
Mhm. Dieser Fall, den wir da in Mannheim gesehen haben, der war unter anderem auch deswegen schockierend, weil er so unvermittelt gekommen ist. Der Mann hat ein Messer gezogen, hat viele Menschen verletzt, einen getötet. Wie gut wäre denn die österreichische Polizei aktuell auf so einen Vorfall vorbereitet? Kann man das irgendwie sagen?
Ich glaube, auf so einen Fall kann man sich nur sehr schwer vorbereiten. Es gab ja erst vor wenigen Tagen eigentlich auch einen Messerangriff auf einen Polizisten. Das war im 10. Bezirk in Wien-Favoriten, eigentlich dort, wo ein Messerverbot gilt. Aber es war eine Amtshandlung. Ich glaube, es war Verkehrskontrolle im Wesentlichen. Und ein scheinbar unbeteiligter Mann ist plötzlich auf einen Polizisten zugelaufen und hat ihn mit einem Messer attackiert und ist aber an der Stichschutzweste, die der Beamte getragen hat, abgeprallt. Also der Polizist wurde leicht verletzt und der Angreifer wurde dann mit Elektrotasern irgendwie von anderen Polizisten überwältigt. Mhm. In diesem Fall war es überhaupt nichts politisch Motiviertes, sondern das war ein Mann, der dann angegeben hat, er hat grobe private Schwierigkeiten und eigentlich wollte er es darauf anlegen, dass er von der Polizei erschossen wird. Aber er ist immer überwältigt worden und es sitzt jetzt einmal in U-Haft. Also nicht auszuschließen, dass er doch irgendwie auch psychische Probleme hat.
Mhm. Aber diese Schutzausrüstung, die du angesprochen hast, diese Schutzwesten, die zumindest gegen Stiche helfen, ist das was ganz normal ist bei der Polizei? Haben das alle PolizistInnen?
Seit dem Jahr 2018 gehört das zur Standardausrüstung irgendwie von Polizisten im Außendienst. Also jeder Beamte und jede Beamtin zieht so eine Schutzweste an, wenn sie auf die Straße geht. Und das sind Stichschutzwesten mit einem gewissen ballistischen Schutz auch dazu. Also da gibt es mehrere Kategorien bei diesen Schutzwesten und das ist Kategorie 3. Das kann sowohl Messerangriffe, also spitze Gegenstände, also zum Beispiel Spritzen abwehren und ist auch irgendwie für bestimmte Munition ein Schutz, nicht für jede. Keine Schutzweste der Welt kann jede Munition abwehren. Es gibt Munition, die jede Schutzweste durchdringt. Da sprechen wir dann irgendwie schon irgendwie aus dem hochmilitärischen Bereich.
Mhm. Du hast gerade auch Messerverbote angesprochen, die es zum Beispiel im 10. Bezirk in Wien auf einem eingeschränkten Gebiet schon gibt. Wäre sowas ein Punkt, wo man ansetzen kann, um diese angespannte Lage gerade in ganz Europa zu entschärfen, um eben die Situation sicherer zu machen, Waffenverbote in ganz Österreich?
Also dieser Vorfall in Wien-Favoriten zeigt halt eindeutig, dass es nicht so ist. Man kann ein Waffenverbot oder ein Messerverbot aussprechen für bestimmte Orte. In Wien wird ja überlegt, ganz Wien zu einem Messerverbot zu machen, beziehungsweise eigentlich irgendwie ein österreichweites Messerverbot. Muss man noch definieren, um welche Messer es geht und so weiter. Ich denke mal, jemand, der es vorhat, der wird immer Messer haben, weil Messer ist noch leichter zu verstecken als eine Schusswaffe beispielsweise. Bei Schusswaffen haben wir irgendwie eindeutige gesetzliche Regelungen, die nicht jeder haben darf und schon gar nicht jeder führen darf. Das sind eigentlich immer Ausnahmegenehmigungen. Trotzdem gibt es immer wieder Kriminalfälle, in denen Schusswaffen oder auch irgendwie halt gefährliche Messer verwendet werden. Also es kann schon etwas bringen. Die Zahl der Messerangriffe in Favoriten hat sich seit der Ausrufung des Messerverbots dort irgendwie wirklich heftig reduziert. Ich glaube um 30 oder 40%. In dem Fall ist aber nicht überprüft worden, ob es nicht eine Ausweichsituation gibt. Das heißt irgendwie, dass eben in anderen Bezirken vielleicht irgendwie halt dann die Messerstechereien irgendwie wieder zunehmen. Müsste man genau untersuchen.
Wie du sagst, wer es darauf anlegt, wird es auf irgendeine Art immer schaffen. Und was wir auch mit Blick auf Mannheim gehört haben und gesehen haben, dass auf jeden Fall größere Fragen auch sich stellen von Asylpolitik über Integration, Staatsschutz und so weiter. Michael Simona, vielen Dank dir auch für den Einblick in die Gefahrenlage in Österreich.
Bitteschön.
Hier geht es jetzt dann gleich noch weiter mit allen anderen wichtigen Meldungen zum Tag. Unter anderem sprechen wir über den überraschenden Tod der ehemaligen Bundeskanzlerin von Österreich, Brigitte Bierlein. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, so verpassen Sie keine weitere Folge mehr. Wir freuen uns auch sehr über gute Bewertungen oder nette Kommentare, dadurch können uns noch mehr Menschen finden. Vielen Dank für jede Unterstützung. Es geht gleich weiter.
Was ich nicht nachvollziehen kann, ist, warum an jedem Unrecht immer ich schuld sein soll.
Ein Korruptionsskandal jagt den anderen.
Österreich hat in den letzten 30 Jahren viel über Klimaschutz gesprochen, aber zu wenig getan.
Die Politik verschläft die Klimakrise.
Die Behörden haben alles richtig gemacht.
Fehler vergisst man, statt daraus zu lernen.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Aber wie ist Österreich dann?
Das wollen wir bei Inside Austria herausfinden.
Wir blicken auf die großen österreichischen Skandale. Von Ibiza bis Ischgl.
Wir wollen wissen, wer dafür in der Politik die Verantwortung trägt.
Und wir schauen genau hin, wo Österreich über seine Grenzen hinaus mitmischt. Vom Wirecard-Skandal bis zum Ukraine-Krieg.
Das ist Inside Austria von Standard
und Spiegel. Jeden Samstag eine neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, Brigitte Bierlein, die ehemalige Bundeskanzlerin von Österreich, ist verstorben. Das hat der aktuelle Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP heute am Montag über Twitter oder X mitgeteilt. Bierlein war in den Jahren 2019 und 2020 infolge der Ibiza-Affäre Übergangsbundeskanzlerin von Österreich. Sie war damit die erste Frau im Amt. Nehammer schreibt weiter, Zitat, Bierlein habe in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernommen, aus Liebe zur Republik und ihrer Heimat Österreich. Unser Land ist dir zu großem Dank verpflichtet. Über die Todesumstände ist zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nichts Genaues bekannt. Aktuelle Informationen findet man immer auf derstandard.at online. Zweitens. Seit dem Wochenende wird Süddeutschland von Starkregen und schweren Überschwemmungen heimgesucht. In Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg sind unzählige Flüsse über die Ufer getreten. Immer wieder ist von einem Jahrtausendhochwasser die Rede. Auch Vorarlberg in Österreich wurde schon schwer getroffen. In Deutschland sind Zehntausende Einsatzkräfte und Freiwillige im Einsatz. Dabei ist ein Feuerwehrmann ums Leben gekommen, zwei weitere Personen werden vermisst. Heute am Montag war die Lage weiter angespannt. Die Wassermassen fließen jetzt zunehmend in die Donau bei Passau, sodass auch die Situation in Oberösterreich immer schwieriger wird. Bis jetzt sprechen die Einsatzkräfte dort aber von einer kontrollierbaren Lage. Und drittens, Mexiko hat zum ersten Mal in seiner Geschichte eine weibliche Präsidentin. Claudia Sheinbaum war bisher Bürgermeisterin von Mexiko-Stadt. Jetzt wurde sie mit einem weiten Vorsprung zum Staatsoberhaupt des ganzen Landes gewählt. Die Linkspolitikerin Sheinbaum ist eine Frau der Gegensätze. Die studierte Physikerin ist mit marxistischem Hintergrund dann in die Politik gegangen. Sie hat sich etwa gegen den Klimawandel ausgesprochen, aber auch Verbindungen zu Ölkonzernen. Als Bürgermeisterin hat sie sich gegen die grassierende Kriminalität in Mexiko eingesetzt. Ein Problem, das sie auch als Präsidentin weiter begleiten wird, denn während des Wahlkampfs wurden bereits mehrere KandidatInnen von Drogenkartellen ermordet. Mehr dazu und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen können Sie wie immer online auf derstandard.at nachlesen. Wenn Sie noch nicht genug von Standard Podcasts haben, dann hören Sie in unseren Schwesterpodcast Inside Austria rein. Da geht es passend zur nahenden EU-Wahl darum, wie FPÖ-Spitzenkandidat Harald Wilimski sozialisiert und politisiert wurde und wie weit seine Verbindungen zur deutschen AfD und nach Russland gehen. Inside Austria finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie gerne eine Mail an podcast@derstandard.at. Mein Name ist Tobias Holub und an dieser Folge haben außerdem meine KollegInnen Scholt Wilhelm und Clarissa Donati mitgearbeitet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten. Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.